Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz – Junge Stimmen – inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin und ich begleite Chorleiterinnen und Chorleiter vom Methodenstress zu musikalischer Intelligenz, audiationsbasiert, bewegungszentriert und beziehungsstark. Raus aus dem Alltagsdruck, hinein in ein System, das dich trägt, innere Ordnung, klare Schritte, mehr Musik. So wird dein Chor zum Resonanzraum für Wachstum, für deine Sängerin und für dich selbst. In der heutigen Episode geht es um eine Frage, die man sich in einem Chorumfeld vielleicht nicht unbedingt jeden Tag stellt, die aber durchaus ihren Reiz hat. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ist Chorsingen heute überhaupt noch zeitgemäß? Dazu habe ich zwei interessante Gäste eingeladen, die sich in ihrer Arbeit intensiv mit Stimme, Chor und kulturellen Formaten beschäftigen, wenn auch mit durchaus unterschiedlichen Akzenten. Zu Gast ist zunächst Karl Schmacke, Experte für vokale Selbstermächtigung und postkollektive Stimmidentität. Er arbeitet seit vielen, vielen Jahren zu Fragen von Stimme, Ausdruck und Gruppendynamik und ist in diesem Zusammenhang auch mit verschiedenen Initiativen und Fortbildungsformaten in Bad Breitenau verbunden. Außerdem begrüße ich zu meiner Rechten François Franck, Senior Consultant für vokale Prozessoptimierung und Ressourceneffizienz. Er lehrt und forscht unter anderem an der École Colorature Internationale in Colombey-les-Deux-Chanteuses und beschäftigt sich mit Verständlichkeit, Effizienz und Rezeptionsbedingungen musikalischer Kommunikation. Mit beiden möchte ich heute darüber sprechen, was Chor in einer Gegenwart eigentlich bedeutet, die so stark von Individualität, knapper Aufmerksamkeit und von neuen Formaten kultureller Vermittlung geprägt ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt geht's los. Herr Schmacke, Herr Franck, heute sprechen wir ja über die Zukunft des Chores in einer Gegenwart, die so stark von Individualisierung, knapper Aufmerksamkeit und veränderten kulturellen Gewohnheiten geprägt ist. Deshalb vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich gefragt, ist der Chor für Sie heute überhaupt noch ein tragfähiges Format? Herr Schmacke, wie sehen Sie das denn aus Ihrer Sicht als Experte für vokale Selbstermächtigung und postkollektive Stimmidentität?
Der Chor ist ein erstaunlich altes Modell für etwas, das wir heute vielleicht Gemeinschaft nennen würden, das aber oft auf stimmlicher Normierung beruht. Das ist psychologisch hochinteressant, aber nach meiner Auffassung nicht unbedingt gesund.
Okay, Herr Franck, was ist Ihre Meinung aus dem Blickwinkel nun der vokalen Prozessoptimierung und Ressourceneffizienz? Braucht das Chorsingen heute überhaupt noch aus Ihrer Sicht?
Ja, danke für die Frage. Rein strukturell betrachtet ist Chor zunächst einmal eine hochaufwendige Organisationsform mit fragwürdigem Output. Wir sprechen oft von 20, 30 oder 40 Personen, die gemeinsam einen Text erzeugen, den anschließend niemand versteht. Das ist aus kommunikativer Sicht schwierig und aus Ressourcensicht kaum vermittelbar. Ich sage es pointiert, Chor ist die teuerste Form, einen Text unverständlich zu machen.
Also das ist jetzt schon sehr zugespitzt.
Ja, trotzdem ist das nicht falsch, oder?
Also nochmal zurück zu Ihrer These, Herr Schmacke. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass aus Ihrer Sicht Chor grundsätzlich ein Relikt aus einer Zeit ist, in der das Kollektiv höher bewertet wurde als das Individuum?
Absolut. Der Chor ist in seiner Grundstruktur ein Modell aus einer Zeit, in der das Aufgehen im Gemeinsamen als Wert galt. Heute aber stellt sich doch eine ganz andere Frage. Wir leben in einer Zeit der Selbstentfaltung, der biografischen Authentizität, der individuellen Ausdrucksbewegung. Und dann setzen wir Menschen in vier Reihen, teilen sie ein in Sopran, Alt, Tenor, Bass und sagen, jetzt bitte schön angleichen. Ja, das ist doch schon anthropologisch rührend.
Also entschuldigen Sie bitte, ich würde aus einer anderen Richtung zum gleichen Ergebnis kommen. Der moderne Mensch lebt in hoher Verdichtung. Aufmerksamkeit ist knapp. Zeit ist knapp. Rezeptionsfenster sind kurz. Niemand braucht heute ein 90-minütiges Werk, in dem dieselbe Textzeile 12-mal in unterschiedlichen Stimmen zergliedert wird. Das Format ist schlicht nicht mehr anschlussfähig.
Hochinteressant.
Also für Sie, Herr Fronk, ist jetzt das Problem weniger die Gruppendynamik als die Länge und die Effizienz, richtig?
Nicht nur Länge, auch die Informationsdichte. Wir sprechen über Formate mit hoher Dauer und niedriger semantischer Treffquote. Der kulturelle Ertrag pro Minute ist oft... Es tut mir leid, dass ich das im Namen der Wahrheit klar sagen muss. Aber der Ertrag pro Minute ist einfach überraschend gering.
Da beginnt nun jetzt für mich schon das Problem. Sie sprechen von Ertrag, als wäre Stimme ein Gut an der Zapfsäule.
Und Sie, entschuldigen Sie bitte, und Sie sprechen von Stimme, als wäre sie das Zentrum der Selbstfindungsindustrie.
Aber bitte, bitte.
Ich merke, wir kommen da schon an einen sehr interessanten Punkt. Vielleicht könnte jeder von Ihnen das einmal an einem ganz konkreten Phänomen im Chor festmachen? Was, Herr Schmacke, ist für Sie eigentlich das problematischste Element?
Ich beginne doch mal bei der Normierung. Es ist eben die Normierung, die bereits beim Einsingen geschieht. Da wird der Körper auf eine Linie gebracht. Der Atem wird aus seiner biografischen Eigenzeit herausgenommen. Die Stimme wird vorbereitet, nicht um sich zu zeigen, sondern um zu funktionieren.
Also das Einsingen ist für Sie jetzt schon Teil eines Anpassungssystems?
Absolut, natürlich. Das ergibt sich daraus. Dann kommen diese scheinbar harmlosen Begriffe. Passen Sie auf, es fällt mir jetzt so spontan ein. Stimmgruppe, Klangbalance, Intonation. Als würde niemand merken, dass dahinter eine tief verankerte Kultur vokaler Disziplinierung steht.
Darf ich kurz einhaken?
Bitteschön.
Ich halte diese Analyse für emotional reich, aber operativ sehr unpräzise. Das eigentliche Problem im Chor ist doch viel einfacher. Sie haben 4 Stimmgruppen. Oft 2 davon singen funktional betrachtet nichts, was der durchschnittliche Zuhörer noch als eigenen Informationswert erkennt. Der Sopran 2 ist beispielsweise strukturell häufig eine Doppelung ohne klaren Kommunikationsmehrwert.
Also Sie würden jetzt selbst die Stimmgruppen in Frage stellen?
Aus Effizienzsicht unbedingt. Wir sprechen hier von ineffizienter Mehrfachbesetzung. 40 Menschen produzieren gemeinsam, was eine Person klarer sagen könnte.
Mir wird scheinen, Sie verwechseln singende Menschen mit Druckerpatronen, Herr Kollege.
Und Sie sprechen von Altstimmen, als hätten Sie ein Innenleben.
Altstimmen haben selbstverständlich immer ein Innenleben. Und wenn man genau hinguckt, ist Altsingen in vielen Kontexten sozial akzeptierte Selbstzurücknahme.
Also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich Ihnen da so ganz folgen kann. Vielleicht können Sie das jetzt nochmal ausführen.
Also das ist ja ganz einfach. Es ergibt sich aus dem, was wir eben gesprochen haben. Die tiefere Stimme wird häufig mit Verlässlichkeit konnotiert, als Stütze empfunden. Tragen soll sie. Das Individuum lernt früh. Halte dich klanglich zurück, damit das Ganze steht. Das ist doch keine Mehrstimmigkeit, das ist organisierte, demonstrative Selbstverkleinerung.
Oder schlicht effiziente Arbeitsteilung.
Okay, lassen Sie uns das doch einfach mal kurz sortieren. Sie beide sagen ja im Grunde dasselbe. Chor ist jetzt für Sie beide eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Aber um jetzt etwas Klarheit zu gewinnen, vielleicht könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal beschreiben, inwiefern sich Ihre Ansätze jetzt wirklich voneinander unterscheiden. Herr Fronk, vielleicht fangen Sie mal an.
Herr Schmacke kritisiert Chor mit einem Vokabular, das jede Form von Struktur sofort unter Verdacht stellt. Wenn 2 Menschen gemeinsam denselben Ton singen, hört er bereits Normgewalt.
Weil sie da ja auch oft stattfindet.
Nein, oft findet da einfach ein Einsatz auf Zählzeit 1 statt.
Herr Schmacke, würden Sie Herrn Fronk in seiner Argumentation an dieser Stelle zustimmen?
Natürlich ist Chor problematisch, aber nicht, weil der semantische Ertrag zu niedrig wäre, sondern weil hier Menschen in eine Form gepresst werden, die ihre innere Stimme systematisch von ihrer äußeren Klangfunktion trennt.
Das ist exakt das, was ich meine. Niemand weiß, was das bedeutet. Es klingt zwar tief, bedeutet aber nichts. Es gibt schlicht keine belastbaren Daten, auf die Sie sich hier beziehen.
Nicht alles, Herr Kollege, lässt sich in Excel-Tabellen übersetzen.
Wenn wir wissenschaftlich präzise bleiben wollen, sind wir ohne Excel-Tabellen verloren.
Also, was genau stört Sie jetzt eigentlich am Ansatz des jeweils anderen?
Also, mich stört, Sie haben das doch selbst gehört eben, dieser kalte, isolierte Blick allein auf Zahlen, Daten, Fakten, diese völlige Entfremdung vom lebendigen Material Mensch. Eine singende Stimme ist doch keine technische Lautsprechdurchsage am Bahnsteig. Stimme ist Erfahrung, Körpergeschichte, Beziehung, Schwingung, Ausdruck. Und Herr Frog spricht darüber, als müsse man die Vokale endlich einmal wirtschaftlich neu aufstellen.
Also, was mich stört, ist die inflationäre Nebelproduktion. Herr Schmacke sagt Dinge wie innere Stimme, Ausdrucksbiografie, vokale Selbstermächtigung. Und am Ende weiß niemand, ob es um Chor geht oder um einen wochenenden Workshop mit Klangschalen.
Das ist aber jetzt billig.
Nein. Billig wäre der Chor. Und selbst das stimmt nicht. Chor ist nämlich teuer.
Gut, also meine Herren, vielleicht kommen wir jetzt einfach nochmal zu der Ausgangsfrage
zurück.
Ich bin doch bei
der Ausgangsfrage. Es geht darum, wir haben kollektiv gelernt, Anpassung als Harmonie misszuverstehen. Da ist ganz viel alte Chorschuld im System.
Alte Chorschuld ist kein Fachbegriff, Herr Kollege.
Vielleicht für Sie, weil Ihre Disziplin sich nur für das messbar Schuldige interessiert.
Ich interessiere mich für überprüfbare Zusammenhänge. Zum Beispiel dafür, warum ein Chorwerk von 75 Minuten Länge heute noch als zumutbare Rezeptionsform gilt, wenn dieselbe Zielgruppe gleichzeitig nicht bereit ist, eine Podcast-Folge über 14 Minuten zu Ende zu hören.
Also, das ist jetzt wirklich ein bemerkenswerter Gedanke hier.
Danke.
Es ist eher ein trauriger Gedanke. Nur weil Aufmerksamkeit fragmentiert ist, muss man doch nicht auch noch Kultur schrumpfen.
Doch, genau das muss man. Kultur muss zum Lebensvollzug passen.
Also, meine Herren, mich würde jetzt interessieren, hat Ihre Haltung zum Chor vielleicht auch mit eigenen Erfahrungen aus Ihrer eigenen Biografie zu tun?
Ja,
also, wie haben Sie Singen oder Musizieren in Ihrem Leben praktiziert und erlebt?
Natürlich. Jeder Mensch, ich natürlich auch, trägt stimmliche Erinnerungen in sich.
Möchten Sie das vielleicht etwas konkretisieren?
Nun ja, ich habe sehr früh erlebt, wie stark Sprache im Chorkontext auf Anpassung zielt. Schon Begriffe können verletzend wirken.
Begriffe?
Ja, manche Worte sind eben nicht neutral.
Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel für uns?
Zum Beispiel das Wort Vokalausgleich.
Entschuldigung, aber Sie haben wirklich eine emotionale Reaktion auf den Begriff Vokalausgleich?
Ja, weil in diesem Wort ja alles drinsteckt. Angleichung und Anpassung. Aufgabe von Differenz, Aufgabe von Eigenheit. Das ist kein technischer Begriff, das ist eine kleine Kulturgeschichte der Unterwerfung.
Oder die Beschreibung eines Vokals. Ich halte es wirklich für problematisch, wenn wir aus einem Standardvorgang der Ensemblepraxis ein psychologisches Großereignis machen.
Also, wenn wir jetzt einfach mal einen Schritt zurücktreten, gilt Ihre Kritik eigentlich nur dem Chor oder auch der Art, wie wir heute über Musik sprechen?
Ganz klar beides. Viele Diskurse über Musik leiden unter einem Missverhältnis von Sprechdauer und Erkenntnisgewinn. Das gilt übrigens auch für Podcasts.
Aha, okay.
Wir sprechen hier über ein Format mit hoher Zeitbindung und schwankender inhaltlicher Verdichtung. Oft wird Intimität simuliert, wo eigentlich nur Länge produziert wird.
Da würde ich mich ausnahmsweise Ihnen einmal anschließen, Herr Kollege Frank.
Danke.
Wenn auch aus völlig anderen Gründen, wie ich betonen möchte. Der Podcast behauptet Nähe. Er behauptet Resonanz. Aber faktisch bleibt er oft ein monologisches Resonanzsimulakrum, in dem Stimme wieder performen muss, statt einfach sein zu dürfen.
Also nun steht auch noch das Gesprächsformat selbst hier zur Debatte. Das ist ja interessant.
Ja, zwangsläufig.
Vielleicht, weil auch dieses Setting schon wieder zweckgebundene Funktion vor menschliche Begegnung stellt.
Also ich bin jetzt schon etwas überrascht, dass wir jetzt an diesem Punkt landen.
Das spricht eher für einen Mangel an Szenarioplanung.
Gut, dann würde ich jetzt nichtsdestotrotz versuchen, zum Abschluss zu kommen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt die zeitgemäße Alternative zum Chor, Herr Schmacke?
Ich denke an individuelle Stimmselbstfindungsräume ohne Klanghierarchie. Also Orte, in denen Stimmen nebeneinander anwesend sein dürfen, ohne sofort in Rollen, Fächer oder Funktionen überführt zu werden. Vielleicht auch postchorische Ausdrucksinseln zum Beispiel. Oder eine Form von solistischer Chorpräsenz ohne Gruppendisziplin.
Okay, solistische Chorpräsenz ohne Gruppendisziplin. Wie genau meinen Sie das jetzt?
Ja, also das ergibt sich ja aus dem, was ich eben erläutert habe. Menschen in einem Raum, gemeinsam, aber unvermischt. Nicht Gleichklang, sondern wahrhaftige Parallelität. Es geht letztlich um die Erlaubnis, stimmlich bei sich anzukommen.
Ja, das klingt nach einem schlecht moderierten Selbsterfahrungswochenende.
Herr Fronk, vielleicht Ihre Alternative?
Aus meiner Sicht brauchen wir sprachökonomische Kurzformate, kulturelle Mikroeinheiten, hohe Verständigkeit, geringe Dauer, sofortige Anschlussfähigkeit. Keine 90 Minuten Werke, sondern 20 bis 40 Sekunden. Klare Aussage, Caption-kompatibel, alltagstauglich, likebare soziale Beschleunigung.
Also eher so Kultur in Mikrodosen.
Exakt. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kein moralisches Problem, sondern ein Strukturmerkmal der späten Postmoderne. Kultur muss heute integrierbar sein. Niemand braucht ein anderthalbstündiges Oratorium, wenn diese selbe Botschaft auch in drei präzisen Vokalmodulen vermittelbar ist.
Ist das wirklich Ihr Ernst, Herr Kollege?
Absolut. Moderner Lifestyle verlangt nach zeitgemäßen Lösungen.
Sie wollen wirklich Kultur als Sushi-Box to go?
Besser Sushi-Box to go als ein akustischer Hohlraum ohne Anfang und ohne Ende.
Ich glaube,
wir unterschätzen, wie sehr Menschen sich nach Räumen sehnen, in denen Stimme nichts leisten muss.
Und ich glaube, wir überschätzen dramatisch, wie lange Menschen bereit sind, akustischer Redundanz zuzuhören.
Okay. Dann ist es jetzt vielleicht Zeit für meine letzte Frage. Was nehmen wir also aus diesem Gespräch mit, Herr Schmacke?
Dass die Zukunft nicht im Gleichklang liegt, sondern in der Möglichkeit, stimmlich und vermischt anwesend zu sein. Weniger Chor und Entmündigung, mehr Wahrhaftigkeit des Individuums.
Dass kulturelle Formate nur dann zukunftsfähig sind, wenn sie kurz, verständlich und alltagskompatibel sind. Weniger Dauer, mehr Output.
Mehr Output ist kein Menschenbild.
Weniger Output ist auch kein Programm.
Gut, also dann halte ich jetzt fest. Der Chor ist also aus Ihrer beider Sicht entweder ein System kollektiver Selbstverkleinerung oder ein ressourcenintensives Modell semantischer Unschärfe. Und die Zukunft liegt wahlweise in postchorischen Ausdrucksinseln oder caption-kompatiblen Kulturmodulen. Ich danke meinen beiden Gästen, Karl Schmacke und François Franck, für dieses, sagen wir, interessante Gespräch.
Ich bedanke mich. Ich bin auch sehr gut zu Wort gekommen. Herzlichen Dank. Ich komme gerne wieder.
Danke, dass ich die Ergebnisse meiner Studien hier zwar in diesem Podcast, aber doch gewinnbringend ausführen durfte. Ich komme gern noch einmal.
Gut, danke. Wir werden sehen. Danke, dass du diese Folge bis zu Ende gehört hast. Und falls du dich unterwegs vielleicht gefragt hast, warum du von Karl Schmacke und François Franck in der aktuellen Chordebatte noch gar nichts gehört hast und wie jetzt genau die École Colorature Internationale in Colombey Les Deux Chanteuses in das deutschsprachige Chorwesen eingeordnet werden müsste, dann möchte ich ein bisschen für Aufklärung sorgen. Denn mit dieser Episode zum 1. April wollten wir einmal die Neigung unserer Zeit humorvoll in den Blick nehmen, alles zeitlich und inhaltlich zu optimieren oder alles zu individualisieren und zu psychologisieren. Denn natürlich gibt es sie, die Fragen nach Effizienz, nach Individualität, nach Selbstverwirklichung, nach Aufmerksamkeit und nach der Form, in der Menschen heute Kultur erleben wollen. Und natürlich lebt auch unsere Chorarbeit nicht außerhalb dieser Gegenwart. Aber vielleicht liegt gerade darin die besondere Kraft des Chorsingens, dass hier eben nicht alles effizient sein muss. Dass Gemeinschaft nicht automatisch Selbstverkleinerung bedeutet. Und dass ein Berührtwerden von Musik genau dort beginnt, wo die Verwertungslogik endet. Ich bin der Überzeugung, Chorsingen ist kein Auslaufmodell, sondern eine zeitlose Kulturform von Menschen. Und falls du heute Abend vielleicht noch eine Probe hast, dann genieße vielleicht ganz bewusst den semantisch fragwürdigen, ressourcenintensiven Zauber des gemeinsamen Singens. Ach, und jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Darstellung der beiden Charaktere bei meinem Papa für Herrn Schmacke und bei meinem Mann für François Franck. Und dich lade ich ganz herzlich ein zum nächsten Expert Call am 30. April um 19 Uhr. Das ist ein Donnerstag. Der Expert Call findet diesmal statt zusammen mit Eva Speth. Und wenn es nicht so gut passen würde, dann hätten wir es jetzt genauso geplant. Denn wir sprechen in diesem Expert Call mit dir und mit euch darüber, wie wir Singen in Gemeinschaft in einer individualisierten Gesellschaft schützen können und Gruppenkompetenz bei unseren Sängerinnen und Sängern stärken können. Und dann würde ich für heute einfach nur noch sagen, keep on singing und bis bald, Gudrun.